Wer sind die Stars von morgen und was treibt sie an, bevor alle über sie sprechen? Im neuen Podcast von OE24, Next Gen, trifft Desiree Fellner junge Talente aus Sport, Musik und Business. Next Gen. Jetzt reinhören, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Insider. Journalisten, Politiker, Experten diskutieren die Themen des Tages. Der Blick hinter die Kulissen zu den Themen des Tages. Die Insider. Die Themen des Tages heiß diskutiert.
Hallo und herzlich willkommen bei unserem Insider, diesmal mit Chefredakteurin Isabel Daniel. Schön, dass du da bist.
Hallo.
So, liebe Isabel, 98 Minuten lang hat sie gedauert, die Budgetrede von Markus Marterbauer. Viele Punkte hat er dabei angesprochen aus seinem 2000-Seiten-Werk, also genauso viele Blätter wie hier liegen. Gab es denn heute Überraschungen oder gibt es auch Gewinne aus dieser Budgetrede?
Also es gab eigentlich relativ wenig Überraschungen, weil die letzten Tage schon einiges kolportiert wurde oder bewusst gestreut wurde, damit die Leute quasi vorbereitet sind. Im Großen und Ganzen gibt es eigentlich ziemlich viele Verlierer, auch vor allem bei der allgemeinen Bevölkerung. Es gibt vielleicht einen Gewinner und das ist das Sicherheitsressort, weil die Sicherheitsausgaben steigen. Also nicht Sicherheitsressort, also nicht die Polizei muss auch sparen, da wird sogar schon ein Volksbegehren vorbereitet. Da geht es um die Militärkosten. Die quasi sind die Gewinner des Ganzen. Das war aber auch keine große Überraschung, sondern das wusste man aufgrund der EU-Vorhaben, dass das passieren wird. Und ansonsten sind ziemlich viele Menschen natürlich jetzt unzufrieden, weil es wird weniger netto übrig bleiben. Das wissen natürlich auch die Landeshauptleute und die sind besonders unzufrieden aus den unterschiedlichsten Motiven, aber vor allem auch, weil es gibt ja ein paar Offensivmaßnahmen, das ist ja ein 5-Milliarden-Paket, 2,5 Milliarden sind für Offensivmaßnahmen geplant, zum Beispiel für die Lohnnebenkostensenkung. Und da müssen jetzt die Bundesländer, die ja selber hochverschuldet sind, auch einen Beitrag dazu leisten, das gegen zu finanzieren. Und das finden die alles andere als lustig.
Wie ist das? Ist das jetzt beschlossen oder dauert das noch? Kann man da noch irgendwie welche Einwände bringen?
Nein, also das wird jetzt natürlich mit Mehrheit beschlossen, weil es hat ja die Regierung eine Mehrheit und es ist ja ein Budget der Bundesregierung, der türkis-rot-pinken Bundesregierung. Da wurde ja bis zum Schluss gefeilscht, weil ganz ursprünglich hatten sie ja vor, die Parteiförderung zu erhöhen. Also ganz ursprünglich wollte die ÖVP sogar 2,5%, dann hatte man sich auf 1% geeinigt, dann hat es geheißen, wie stellt ihr euch das vor? Man kann nicht bei allen sparen und den Parteien mehr Geld geben. Das ist jetzt eingefroren worden. Also grundsätzlich wurde da noch gefeilt. Auch beim ORF-Budget wurde noch gefeilt. Da hätte ursprünglich mehr eingespart werden sollen, als jetzt tatsächlich wird. Aber dazu kommen wir eh dann später im ORF-Kapitel.
Dass die Parteienförderung eingespart wird, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Aber so ganz gespart wird in der Politik nicht. Denn die bekommen 1% mehr Gehalt.
Also ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Es war einmal schon total jenseitig, dass man sowas überhaupt geplant hatte angesichts eines extremen Belastungspakets und sich dann selber abfeiern zu lassen in einem kleinen Format. Ich habe etwas gestoppt, das ich selber vorgehabt hat, ist eigentlich ehrlich gesagt absurd, weil dann habe es von Anfang an nicht vor, dann brauchst du nichts stoppen. Also ich glaube, den Gefallen, den man da den Freiheitlichen gemacht hat, wird man nicht so schnell wieder ausmerzen können. Wie gesagt, ganz blöd sind die Menschen dann auch nicht, das sollte man schon klar sagen. Wird genügend gespart bei den eigenen Leuten, also an der Verwaltung, schau, das sind am Ende dann auch Arbeitsplätze, muss man auch dazu sagen. Die Frage ist, ob kreativ genug die Förderungen durchforstet wurden, glaube ich persönlich nicht.
So 1% sollen ja die Politikergehälter steigen. Ist das, was für ein Zeichen setzt man hier?
das ist nicht viel. Jetzt müssen wir mal der Fairness halber sagen, man kann jetzt natürlich, das ist ein Populismus-Wettbewerb, das ist was anderes als bei der Parteienförderung, weil die ist schon so hoch, auch im europäischen Vergleich, das ist nur noch absurd. Die Spitzenpolitiker haben minus die Bundesländer, die haben dann nicht mitgespielt, wurscht ob schwarz, rot oder blau übrigens, die haben sich ja die letzten Jahre auch immer satte Gehaltserhöhungen gegönnt im Bund. Gab es ja eine Nulllohnrunde nach der anderen. Natürlich gibt es eine Inflation, die alles auffrisst. Das ist bei denen zwar auf höherem Niveau, aber trotzdem 1% ist unter der Inflation und damit meiner Meinung nach noch irgendwo vertretbar.
Und die ganz großen Verlierer dieser Budgetrede sind jetzt die Pensionisten. Was kommt auf die zu?
Ich glaube nicht, dass nur die Pensionisten die großen Verlierer dieser Budgetkonsolidierung sind. Ich glaube, es sind vor allem jene auch, die, und da ist, glaube ich, die Regierung zu weltfremd, da hat man so starke Verschärfungen bei Korridorpensionen und Sonstiges gemacht. Da ist halt das Problem, ja, wir wissen alle, es wäre wichtig und richtig, dass die Menschen länger arbeiten. Es wäre sogar richtig und wichtig, dass man irgendwann das Pensionsantrittsalter erhöht. Allerdings ist die Realität auch, dass sehr viele Firmen Angestellte ab einem gewissen Alter nicht mehr Angestellte sein lassen, sondern eben in Frühpensionen schicken. Das heißt, das wurde jetzt erschwert mit eben den Erschwernissen der Korridorpension. Was kommt daraus? Du wirst noch mehr Menschen aus der Arbeitslosigkeit in die Pension schicken und das wird das Budget belasten, das wird die Einzelnen belasten, das wird die Gesellschaft belasten und das halte ich für sehr kurzsichtig.
Ja, Markus Matterbauer, der hat sich heute so direkt wie selten zuvor gezeigt. Also er hat gesagt, das Budget, das betrifft uns leider alle und vor allem auch die Sparmaßnahmen. Man kann sich hier nicht schönreden. Wer sind denn die weiteren Verlierer?
Im Grunde sind fast alle Verlierer, außer, glaube ich, und das muss man so sagen, es tut mir leid, das berühmte 1%. Das sind sehr, sehr wenig Menschen. Ja, vor allem in Österreich, aber die leiden jetzt nicht. Also die haben die gleichen Einsparungen wie alle, aber die spüren das gar nicht. Aber da wurde im Unterschied zu dem, was andere Länder machen, die teilweise auch konservativ und liberal geführt sind, überhaupt nicht geschaut, dass da ein wirklicher Beitrag kommt und sei es auch nur rein zur psychologischen Bereinigung des Ganzen, weil wenn Pensionisten, wenn Frauen, wenn Kleinstbezieher, die jetzt auch die volle Arbeitslosenversicherung zahlen müssen, weil das ist ja vom Kleinsten bis zu den Gutverdienern oder Spitzenverdienern, aber diese 1%, wo wir halt von wirklichen Multimillionären oder da reden wir eigentlich von Leuten, die jenseits von 500 Millionen und einer Milliarde sind und ich weiß nicht was, da wird halt irrsinnig wenig gemacht. Das finde ich kurzsichtig auch. On the long run, ja, die Banken, die Energieversorger werden ein bisschen zur Kasse gebeten, auch im Minimalbereich. Aber ich finde ja viel ärger, was der Finanzminister sehr ehrlich gesagt hat, das ist ein Budget ohne Puffer. Und das bedeutet, dass dieses Budget nicht halten wird. Das muss man jetzt einmal ganz ehrlich sagen. Wir haben eine Situation, die extrem volatil ist mit der Situation im Iran, mit den kriegerischen Auseinandersetzungen, mit einem US-Präsidenten, wo man nie so recht weiß, was ihm als nächstes einfallen wird. Und damit werden diese Schwankungen nicht nur an den Börsen weitergehen, sondern eben auch mit den Energiepreisen, auch mit der Inflation weitergehen. Wir haben kein echtes Wirtschaftswachstum. Die Budgetkennzahlen werden so nicht halten und dann wirst du das nächste Sparpaket brauchen. Und das wird natürlich fatal werden. Das müsste man den Leuten jetzt schon ehrlicher sagen. Er hat zumindest gesagt, dass man eigentlich nur auf Sicht fährt, dass es eben keinen Puffer gibt. Nur das müssen halt vom Kanzler abwärts auch alle jetzt zugeben. Und man kann nicht immer nur darauf hoffen, dass in Deutschland wird die Wirtschaft schon anspringen und die reißt uns dann mit, weil das ist jetzt schon seit 1,5 Jahren nicht der Fall gewesen.
Das heißt, wir müssen 5,1 Milliarden einsparen und wahrscheinlich werden es dann noch mehr. Das heißt, dieser Budgetplan, der wird ziemlich wahrscheinlich nicht halten. Da kommen noch viel mehr Sparpläne auf uns zu.
Ich gehe davon aus, außer man einigt sich und man springt auf den Zug auf dem zum Beispiel sehr unterschiedliche Staaten wie Italien und Spanien stehen. Das eine wird ja von einer Rechtspopulistin und das andere von einem Linkspopulisten regiert, also sehr unterschiedliche Pole, und versucht quasi die Maastricht-Kriterien auszuweiten, weil es ist eigentlich, keine Ahnung, für jene, die religiös sind, ich glaube nicht, dass es das 11. Gebot an Moses gab, ich glaube eh nicht an das Ganze, aber grundsätzlich das 11. Gebot, es muss für immer und ewig 3% Maastricht-Kriterien geben. Also man könnte das erhöhen und sich damit mehr Spielraum schaffen, weil eins darf man nicht vergessen, auch wenn da ein Teil Offensivmaßnahmen sind, fehlen da große Brocken noch, weil wir brauchen natürlich auch, es werden jetzt weniger Maßnahmen für die Bildung gesetzt, dass diese ganzen Tablets später in die Schule kommen, ist nicht gut. Ja, das muss man sagen. Du hast zwar ein bisschen Maßnahmen für die Pflege, aber das wird nicht einmal annähernd ausreichen. Du hast nach wie vor keine Gesundheitsreform, die gekommen ist. Also viel Glück, das ganze System dann zu finanzieren.
Viel Kritik gibt es auch von der Opposition, wie zum Beispiel der FPÖ. Was ist da in den nächsten Tagen zu erwarten? Also wir erwarten eine Welle an Kritik.
Ja gut, dass die Opposition Kritik übt, ist nur nah. Das wird nicht nur die FPÖ, das werden natürlich auch die Grünen machen, das muss man dazu sagen. Die FPÖ hat zumindest gelobt, dass die Parteienförderung jetzt doch nicht erhöht wird. Ansonsten sind sie schwerst besorgt, wie sie es jetzt bezeichnen. Aber da sage ich, nein, wir sollten eine Opposition sein. Für eine Opposition ist das jetzt natürlich ein gefundenes Fressen. Ich glaube, sowohl FPÖ als auch Grüne, und bei den Grünen muss man dazu sagen, wir haben ein Glück, dass die Wähler offenbar ein Kurzzeitgedächtnis haben, weil dieser Satz von Danke für nichts von Markus Matterbauer ist natürlich auch an die Grünen gerichtet, also an seinen Koalitionspartner ÖVP, ja, der maßgeblich in der letzten Regierung das Finanzministerium gehabt hat und für dieses Budget mitverantwortlich waren, natürlich auch die Grünen, die uns in so ein Schlamassel getrieben haben, ohne jemals wirkliche Maßnahmen zu machen, um die Inflation zu senken, in den Markt einzugreifen, um das nachhaltig irgendwie zu reduzieren. Also ich glaube, für die Opposition ist das eh alles ein gefundenes Fressen und man braucht sich nur die Umfragedaten anschauen. Das wird sicher nicht zulasten der Oppositionsparteien gehen.
Ja, einen großen Aufstand, den gab es noch seitens der Universitäten und auch da lieferte Matterbauer heute eine ganz klare Antwort und auch ein bisschen Kritik in Richtung der Rektoren.
Ja, schau, also man kann jetzt natürlich immer alle kritisieren. Ich glaube, wie die Rektoren und vor allem wie der Med-Uni Wien-Rektor, Wissenschaft ist die Zukunft eines kleinen Landes wie Österreich, weil mit der KI und sonstigen wird uns sonst nicht mehr viel übrig bleiben. Und wenn du da sparst, sparst du in deine eigene Zukunft. Ich finde es recht faszinierend, dass die immer noch nicht begreifen, dass Sparmaßnahmen im Wissenschaftsbereich bedeuten auch Sparmaßnahmen in den Med-Unis. Med-Unis gibt es in Wien, in Linz, in Innsbruck und das heißt dann auch in der medizinischen Versorgung. Kann man so machen. Ich glaube, ich zitiere jetzt einfach einen Sozialdemokraten, der gemeint hat, Markus Matterbauer und Andreas Babler gelten als Vertreter der Linken in der SPÖ, wenn so ein Budget von jemandem wie Pamela Rendi-Wagner oder Werner Faymann präsentiert worden wäre, hätten sie mit Leuten wie Andreas Babler und Markus Matterbauer ziemlichen Ärger bekommen.
Und gespart wird nämlich auch beim ORF und das führt uns gleich zum nächsten Thema, denn in der Budgetrede wurde auch klar, dass 93 Millionen Euro beim ORF gespart werden müssen und das nur einen Tag vor der ORF-Wahl zu verkünden.
Ja, wobei das waren in Wirklichkeit ziemlich gute Nachrichten für den ORF. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen skurril, aber wenn man die Fakten kennt, ursprünglich hat es geheißen, die müssen 100 Millionen im Jahr sparen. Jetzt heißt es, ab 2027 müssen sie 93 Millionen sparen. De facto müssen sie das aber nicht sparen, weil sie haben ein Sperrkonto, wo mehr reinkommt. Und ursprünglich war das limitiert auf 720 Millionen Euro und jetzt wird der Rahmen erhöht auf 780 Millionen. Jetzt kann sich jeder ausrechnen, von diesen 60 Millionen bleiben also auf die 93 Millionen von den ursprünglichen 100 Millionen pro Jahr, die sie hätten einsparen müssen, knapp 30 Millionen. Also oder 33 Millionen Euro. Also eigentlich ist das eine ziemliche Verbesserung für den ORF.
Ja, das sieht der ORF aber anders. Gab es da schon einen Kommentar von Ingrid Thurnherr?
Nein, also der ORF hat die 100 Millionen Euro im Jahr ursprünglich bezeichnet, als dass sie das nicht erstemmen können. Ich glaube, wenn man sich die Budgets anderer Medien anschaut und wie viele Arbeitsplätze da schon vernichtet wurden, wird der ORF in der Lage sein, mit 33 Millionen Euro weniger im Jahr auszukommen.
Ja, und morgen findet die Wahl zum neuen Generaldirektor, Generaldirektorin statt. Wie ist denn da jetzt der Fahrplan morgen? Erfahrt die Öffentlichkeit schon morgen über das Ergebnis?
Ja, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zumindest war das immer so und ist das auch vorgesehen. Es findet eben morgen die Wahl statt. Prinzipiell entscheiden ja die 35 Stiftungsräte, die in Freundeskreisen aufgeteilt sind nach parteipolitischem Couleur. Und es sind jetzt eben die Kandidaten haben die Möglichkeit, da wurden ja noch welche nachnominiert, obwohl die Qualifikation eigentlich von mehreren Kandidaten, die morgen antreten dürfen, bezweifelt wird, aber egal, das Ganze ist halt wie es ist. Die dürfen dann 20 Minuten lang ihre Bewerbung vortragen, dann können die Stiftungsräte noch prüfen und dann gibt es eine öffentliche Wahl, was auch irgendwie, also nicht für uns öffentlich, sondern in dem Gremium, das heißt, die kriegen mit, wer wählt wen. Und dann werden wir sehen, ob der haushohe Favorit Clemens Pick es gleich im ersten Wahlgang wird oder ob es noch einen zweiten Wahlgang geben könnte, weil es Nervosität in ÖVP und SPÖ gibt, dass sie das nicht so offensichtlich machen, dass sie versuchen, dass zumindest einzelne andere Kandidatinnen und Kandidaten wählen. Also zum Beispiel, dass ein paar den Markus Breitenegger wählen, der ist der ehemalige ProSiebenSat.1-Chef oder Lisa Dotzauer wählen, für die sich ja, das muss man dazu sagen, die Mehrheit der ORF-Redakteure ausgesprochen hat. Das ist natürlich nicht bindend, aber das ist, glaube ich, für sie einmal ein schönes Zeichen. Zumindest die ORF-Redakteure wünschen sich offensichtlich eine Journalistin dort. Das sind auch die Kandidaten, die am ersten Stimmen kriegen werden, plus eine vierte, das ist die Katrin Zierhut, das ist die Geschäftsführerin von ORF3, die kann wohl ziemlich sicher mit den Stimmen der zwei Freiheitlichen rechnen, vielleicht auch nur mit einem Freiheitlichen. Eine andere Kandidatin, die sich die Stimmen der Freiheitlichen erhofft, wird, glaube ich, eher leer ausgehen.
Ja, eigentlich ist das im Europavergleich sehr selten, dass die Politik so sehr im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eingebunden ist wie bei uns in Österreich. Wird denn die Wahl morgen auf EU-Ebene überwacht?
Ja, also grundsätzlich Vorsicht. Wir haben natürlich schon Länder wie Ungarn und Co. in der EU. Also da wird noch viel, viel stärker eingegriffen in öffentlich-rechtliche, in Ungarn, in der Slowakei, in solchen Ländern. Aber in quasi westeuropäischen Ländern wird weniger stark eingegriffen. Machen wir den Kompromiss in dem Ganzen. Es gibt ein European Media Freedom Act, das ist neu im Vergleich zur letzten Wahl und da kann natürlich jetzt jeder das auch anrufen und Klage erheben, wenn sie der Meinung sind, dass eben das Media Freedom nicht gewahrt ist. Wir rechnen auch damit, dass es mehrere Institutionen oder Personen geben wird, die Klage gegen die ORF-Wahl erheben werden, gegen die Entscheidung morgen und damit wird das Ganze ewig weitergezogen. Die FPÖ hat ja schon mit ziemlicher Sicherheit angekündigt, eine Popularbeschwerde zu machen. Da wird natürlich auch ein gewisser Druck gemacht, nämlich nicht nur, wer wird der Generaldirektor, sondern auch, wie schaut das Direktoriumspaket danach aus. Es soll ja dann vier Direktoren geben, so wie jetzt, und das wird einen Monat später entschieden. Und da gibt es eben die Gerüchte, dass das für zwei Schwarze, zwei Rote geplant sei. Es werden sogar schon Namen kolportiert. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass das alles hinfällig sein sein wird. Weil wenn sie es wirklich so patschert durchziehen und genau die Namen, die schon überall kolportiert sind, machen, naja, dann ist die Klage mit Anlauf und dann wird diese Klage auch erfolgreich sein. Also ich glaube, so viel Restsensibilität werden zumindest Einzelne dort noch haben.
So, es gibt jetzt drei ganz große Favoriten für die Wahl morgen. Wie geht es denn dann für den zukünftigen Generaldirektor, Direktorin weiter? Wann ist Amtseintritt?
Also grundsätzlich geht es dann eben einen Monat später weiter mit der Direktorenwahl. Die muss der Neue, die Neue dann aussuchen und präsentieren. Grundsätzlich kann der, die Neue dann auch sagen, es ist mir ziemlich wurscht, was die Politik ausgemacht hat. Ich bin jetzt gewählt, ich ziehe das jetzt durch, ich hole mir einfach die Besten. Das ist das, was ich als Journalistin schwer hoffe, dass zum Beispiel, wenn Clemens Pick, der ja ein guter Medienmanager ist, das hat er in der APA bewiesen, ist dann der Politik sagt, sorry, aber ich hole mir jetzt Leute nach Kompetenz und basta. Ja, causa finita. Und den Amtsantritt hat er dann, das ist immer so, am 1. Jänner 2027 und bis 31. Dezember 2026 bleibt noch Ingrid Thurnherr in Amt und Würden.
Ja, in einem sind sich alle Favoriten klar, es wird groß gespart beim ORF. Sehen Sie sich denn in den Zielen einig?
Also wie gesagt, das ist eine Definitionsfrage, wie groß gespart wird. Ich bleibe dabei, wenn man sich anschaut, wie die Medienlandschaft in Österreich ausschaut, aber auch international ausschaut, sind diese 33 Millionen, wenn du über 700 Millionen Euro durch eine Haushaltsabgabe kriegst und dann auch noch ziemlich viele Werbegelder kriegst, jetzt nicht diese Rieseneinsparung. Ich glaube, das hat die Ingrid Thurnherr und das haben die ORFler irrsinnig geschickt gemacht, wie sie erklärt haben, dass da sämtliche Shows gestrichen werden müssen. Also da arbeitet ja jeder, egal ob ein paar Kandidaten oder der ORF selber, nur noch mit Panikmache in Richtung Politik und es geht halt jedes Mal aufs Neue auf. Das muss man dazu sagen, wurscht, ob bei den Stiftungsräten die Nervosität ist und sie dann in der Findungskommission und danach Leute zulassen, obwohl sie wissen, dass die gar nicht die Ausschreibungskriterien erfüllen oder eben jetzt die Sparmaßnahmen reduzieren. Schauen wir mal, wo dann wirklich gespart werden muss.
Ja, vielen lieben Dank, Isabel. Daniel, wir gehen jetzt in eine kurze Werbepause, dann sind wir wieder informativ für Sie da.